Sie hören Kontrafunk aktuell. Der Iran-Krieg hat die alles entscheidende Frage in den Hintergrund gedrängt. Was kommt eigentlich nach der diktatorischen Herrschaft einer selbsternannten theologischen Elite im Iran? Der Sohn des letzten iranischen Kaisers jedenfalls, Reza Pahlavi, hat sich selbst und wurde von seinen Unterstützern als das mögliche neue Staatsoberhaupt ins Spiel gebracht. Doch ist das überhaupt relevant für die Verhältnisse im Iran? Der iranisch-schweizerische Philosoph und Bildungswissenschaftler Farzin Banki beschäftigt sich mit dieser Frage und wir sind jetzt mit ihm verbunden. Herzlich willkommen, Herr Banki.
Guten Tag.
Herr Banki, macht sich Reza Pahlavi, machen sich seine Anhänger etwas vor? Hat die Monarchie Ihrer Meinung nach im modernen Iran überhaupt noch eine Zukunft?
Also das ist eine Frage, die ich so schnell nicht beantworten kann und auch nicht möchte, weil das steht überhaupt nicht zur Debatte. Das Problem ist jetzt eigentlich was ganz anderes. Was passiert, wenn die jetzige Regierung nicht mehr da ist? Wer tritt an ihrer Stelle? Wer übernimmt die Geschicke des Landes? Und da ist die Monarchie überhaupt nicht im Gespräch. Auch Reza Pahlavi selbst hat immer gesagt, ich stehe für die Übergangszeit zur Verfügung. Die kann einige Jahre dauern, wenn es hochkommt. Und die Monarchie soll ja dann nachher in einem Referendum in Frage gestellt werden oder ob wir eine Republik wollen.
Es gibt ja die Befürchtung, dass wenn die Ayatollahs abdanken müssen oder weggefegt werden im wahrsten Wortsinne, dass dann die Revolutionsgarden in dieses Machtvakuum stoßen. Halten Sie diese Gefahr auch für gegeben?
Auf alle Fälle. Er hat ja ein sogenanntes Emergency Phase Booklet herausgegeben, das vom Iran Prosperity Project, quasi eine Übergangsblaupause, habe ich das genannt, hat er da vorgelegt. Und wer die Demokratie will, muss es mit einem kalkulierten Ja unterstützen. Bedingungslos ist das keine Unterstützung, sondern Kapitulation vor dem eigenen Urteilsvermögen. Das ist meine These. Und die Pasdaran oder die Revolutionsgarden, die werden auf alle Fälle eine wichtige Rolle spielen in dem Ganzen. Es ist nur etwas komplizierter, als man es allgemein hin darstellt. Sehr viele sind sogar für ihn und dass er die Führung übernimmt. Sie können es nur natürlich nicht sagen. Die Hardliner in den Pasdarans, die sind natürlich dafür, dass sie einfach weiterkämpfen. Das sind Terroristen in meinen Augen. Und diese Terroristen, die haben eine ganz andere Logik. Die haben eine Guerillatechnik. Das sieht man ja, wie sie kämpfen. Ähnlich wie in Palästina gekämpft wurde, kämpfen die auch. Das sind die gleichen Mechanismen, die da im Spiel stehen.
Wir müssen nochmal für die Hörer konkretisieren, der Emergency Phase Plan, den Sie angesprochen haben, den hat der Sohn des letzten iranischen Kaisers Reza Pahlavi entworfen. Gibt es ähnliche Dokumente, ähnliche Planspiele von anderen Akteuren im Iran, die ähnlich relevant sein könnten?
Es gibt überhaupt nichts dergleichen. Wir haben eine Opposition, die nennt sich, wie in dem Brief von Mahmoud Barf angegeben, die sogenannten Simur. Also dieser Phönix, der da aus der Asche steigt, dieser berühmte Greifvogel der iranischen Mythologie, die nennen sich so. Das sind 30 Leute, die da zusammengefasst sind und die etwas vorlegen. Aber die haben bis jetzt noch nichts vorgelegt. Die Mitglieder, die haben keine rühmliche Vergangenheit, sagen wir mal so. Der eine ist sogar Gründer der Pasdaran. Oder andere sind sogar Leute gewesen wie Mahmoud Barf selber, die am Anfang der Revolution den Frauen das Kopftuch mit einer Reißnagel so in die Stirn gedrückt haben. Das sind keine rühmlichen Geschichten.
Wir müssen auch hier nochmal konkretisieren für die Hörer. Mahmoud Barf, den Sie angesprochen haben, ein iranischer Filmemacher, der hat einen offenen Brief geschrieben, in dem er postulierte, Reza Pahlavi soll auf die Monarchie schlicht und ergreifend verzichten und damit auch auf seinen Thronanspruch, nur damit wir das mal auch einordnen. Herr Banki, hat der Iran eine ausreichend feste, lange Demokratiegeschichte, dass er mit einer angemessenen Übergangszeit tatsächlich sich in eine Richtung entwickeln kann, die dem Westen da vorschwebt?
Nein, also das Problem war ja schon Anfang der ersten Revolution 1979. Diese sogenannte Islamische Revolution ist ja passiert, weil die Leute, die hatten nichts mehr für die Übergangszeit. Sie sind alle nur auf die Straßen gegangen und haben gegen den Schah, es war ihr einziger Wunsch, Schah weg. Und das hat auch Khomeini immer gesagt. Und anschließend, als er dann weg war, kam das große Vakuum. Und dieses Vakuum haben diejenigen genommen, die am besten organisiert waren. Und das waren die Mullahs. mit ihren Moscheen und mit ihrem ganzen Untergrund. Die waren verflechtet im ganzen Land. Und aus diesem Grund haben sie quasi die Revolution von den Straßen geklaut. Und das sollte jetzt nicht passieren. Jetzt sollte man daraus gelernt haben und wissen, dass diese Vakuumzeit die schlimmste Zeit ist. Und dafür hat eben der Reza Pahlavi dieses White Paper oder was auch immer vorgelegt. Und das ist sehr, sehr genau. Ich habe aber entdeckt, dass da eigentlich einige Sachen drin vorkommen, da müsste man noch ein bisschen drüber arbeiten.
Zum Beispiel?
Nun, es gibt strukturelle Schwächen. Ich habe 4 Diagnosen gestellt dafür. Zum Beispiel die Rückkopplungsschleife statt Gewaltenteilung. Also der Leader ernennt alle 3 Institutionen. Eine unabhängige Verfassungskontrolle fehlt. Das müsste zum Beispiel noch dazukommen. Oder die Rechtsstaatlichkeit ohne institutionelle Verankerung. Die Unabhängigkeit der Justiz ist personenabhängig, nicht strukturell garantiert. Schutz für Andersdenkende fehlt zum Beispiel in dem Paper. Also ich habe noch 2 weitere, zum Beispiel auch die Pastoran und die Bonjats. Ein Dekret löst keine Ideologie auf, auch keine ökonomische Pfründe. Die religiösen Stiftungen kontrollieren 30-40% der Wirtschaft. Das Dokument behandelt sie nicht als politische Machtfaktoren. Das ist ein Mangel. Und die 4. Säule fehlt auch. Parteien, freie Medien, Zivilgesellschaft. 1979 wurde nicht die Verfassung gestohlen. Es wurde die Straße gestohlen, wie ich immer sage.
Hat das Scheitern dieser revolutionären Bestrebungen der letzten 100 Jahre im Iran nicht auch damit zu tun, dass sich das iranische Volk nicht selbst um seine eigenen Sachen kümmern konnte, sondern dass immer wieder auswärtige Kräfte sich in die Machtstrukturen des Iran eingemischt haben und Regime haben wollten, die ihnen entsprechen und nicht dem Iran?
Das stimmt. Iran nimmt eine eigene Stellung ein unter all den Kolonialfällen in der Weltgeschichte. Wir wurden eigentlich nie richtig besetzt von den Großmächten. Wir wurden beeinflusst sozusagen. Zum Beispiel die nordische Hälfte wurde im Zweiten Weltkrieg auch von der Sowjetunion beeinflusst und die südliche von den Engländern und von den sogenannten Alliierten. Aber unser Problem ist ein anderes. Wir rühmen uns 2500 Jahre eine Monarchie gehabt zu haben. Und dann sind wir so quasi von der Monarchie direkt hineingerutscht in eine Republik. Was ist das Kennzeichen von einer Monarchie? Das heißt, einer bestimmt oben, die anderen müssen folgen, ob es ihnen nun passt oder nicht. Wie kann ein Volk, das sich rühmt, 2500 Jahre lang eine Monarchie gehabt zu haben und nun in eine Republik rutscht, die demokratisch verwaltet wird, wie kann man das von einem Volk verlangen, das plötzlich die Verantwortung selbst übernimmt für ihre eigenen Geschicke? Das ist das größte Problem. Iraner haben auch aus diesem Grunde immer wieder gesagt, wenn der Kopf weggeht und ein neuer Kopf kommt, dann geht es uns besser. Also wechseln wir die Köpfe. Und das ist ihr großer Fehler. Auch wenn ein neuer Kopf kommt, er muss mit den gleichen Menschen dort regieren, die jetzt zur Verfügung stehen. Er kann sich ja keine Schweden herholen oder keine Schweizer oder keine Deutschen. Er muss mit den Iranern regieren. Und wenn die Iraner nicht sich selbst ändern, dann wird auch ein neuer Kopf es nicht besser machen können. Und das heißt, die Leute müssen lernen, demokratisch zu denken und vor allem individuell gesehen Verantwortung zu übernehmen für ihre Taten.
Die strukturellen Defizite oder die strukturellen Schwächen, die Sie im Papier von Reza Pahlavi auflisten, die klingen für mich alle nicht wirklich sehr ermutigend, denn in der Tat muss ja erstmal ein Staatsapparat beseitigt werden, abgebaut werden, der fast 50 Jahre Zeit hatte, sich zu etablieren. Also wie tief die Revolutionsgarden zum Beispiel in den iranischen Staat eingesickert sind, welche Macht alleine die religiösen Stiftungen haben. Sie beschreiben es, dass sie bis zu 30-40% der iranischen Wirtschaft beherrschen.
Es ist so, nach außen hin sieht es so, als wenn das ein einziger Block wäre. Aber dieser Block existiert schon lange nicht mehr so, wie er in seinen Anfangsstadien funktioniert hat. Die obersten Häupter sind alle weg. Bis zu der 3. Stufe hinab sind sie ja alle umgekommen mittlerweile. Und ich vermute sehr stark, dass auch der Rest eigentlich nur Mitläufer waren. Ich vergleiche das zum Beispiel mit der DDR oder mit dem alten Nazi-Deutschland. Das sind ähnliche Faktoren. Ich kann mich sogar noch erinnern, als am Anfang der Revolution der deutsche Kulturbeauftragte mir im Vertrauen mitgeteilt hat, dass die Leute von der Regierung ständig zu ihm kämen und Filme über Nazi-Deutschland haben möchten. Wie hat das Hitler damals gemacht und wie hätte Hitler so ein Volk regiert und so weiter und so fort. Er hat natürlich geweigert und fand das nicht schön, auf diese gerade nicht rühmliche Vorgeschichte der Bundesrepublik hingewiesen zu werden. Aber das zeigt schon mal, was sie alles für Vorstellungen hatten, wie sie ihr Land regieren wollten. Und das haben sie dann auch voll ausgenutzt und haben die Filme auf irgendeinen anderen Wegen bekommen und haben das ähnlich aufgebaut. Schauen Sie, wir haben zwei verschiedene Armeen. Die Pastaran ist eine Armee, wir haben die reguläre Armee. Die funktionieren nebeneinander, kontrollieren einander und so weiter und so fort. Also es ist kein einheitlicher Block. Divide et impera, das war ihre Devise. Und nach dem sind sie auch vorgegangen und haben auch Erfolg gehabt. Die Jugend, die jetzt auf der Straße ist, das sind die Jugendlichen, die unter diesem Regime aufgewachsen sind. Das sind nicht etwa Leute, die der Schah noch erzogen hätte, wie wir zum Beispiel, sondern das sind ganz andere. Und die machen nicht mehr mit. Und weil die nicht mehr mitmachen, werden auch ihre Eltern nicht mehr mitmachen. Also das ist eine Sache, wie ein Strohfeuer wird das durch das ganze Land fegen und genau diese Bonjards und Pastaran und so weiter hinwegfegen.
Sie haben in einem Unterkapitel geschrieben, Reza Pahlavi nicht die ideale, sondern die einzig mögliche Übergangsfigur. Ist das tatsächlich so? Gibt es keine alternative Führungsfigur, auf die sich der Iran halbwegs einigen könnte?
Sie könnten mich auch fragen, warum unterstützen Sie als Bildungsphilosoph einen Monarchisten, wenn Sie so wollen. Ich kann dann dafür nur sagen, ich unterstütze keinen Monarchisten. Ich unterstütze ein Übergangsdokument mit bekannten Bedingungen und eine Konvergenzfigur, eben Reza Pahlavi, weil das Vakuum gefährlicher ist als die Unvollkommenheit. Man könnte weiter fragen, meinetwegen, ob ich naiv sei gegenüber Pahlavi, weil die Geschichte ja gezeigt hat, aus welcher Familie er kommt. Ich würde sagen, das ist das Gegenteil. Bedingungslose Unterstützung wäre naiv. Das kalkulierte Ja mit Widerrufskriterien ist die reifste Form politischen Handels unter Ungewissheit.
Wie lässt sich das regeln, Herr Banki, dass Staat und Religion wirklich signifikant oder effektiv voneinander getrennt werden? Also dass der Iran de facto in einen säkularen Staat umgewandelt wird. Ist das tatsächlich denkbar?
Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Die Menschen haben jetzt erkannt, dass das nicht mehr so weitergehen kann. Dass sobald sich die Religion einmischt, dass das einfach nicht mehr funktioniert. Die Religion hat andere Wertmaßstäbe als die Politik. Die Politik denkt anders und vielleicht muss sie auch mal lügen. Und wenn man religiöse Werte liest, dann gibt es ja dieses Gebot, du darfst nicht lügen. Das zusammen klappt einfach nicht. Und das haben die am Anfang geglaubt, das ginge. Und das geht aber wirklich nicht. Ich glaube, es braucht diese Hybridoption, wie ich das mal genannt habe, dieses rechtliche Konzept. Der Rechtsrahmen des Übergangssystems, nämlich das Kernprinzip ist, bestehende Gesetze der Islamischen Republik bleiben zunächst in Kraft. Außer jene, die unvereinbar sind mit a. der iranischen Nationalidentität, b. der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 und c. dem Fortgang des Übergangssystems. Und als Ersatzrecht dient das Recht der Pahlavi-Kaiserzeit, artikuliert, wo nötig. Pragmatisch begründet, ein vollständiges Rechtsvakuum wäre gefährlicher als provisorisches Weitergelten bekannter Normen. Und was mich freut ist, und das ist der Einzige, der das wirklich macht, ist der Reza Pahlavi in seinem White Paper, dass er versucht, das alles aufzuarbeiten, es juristisch aufzuarbeiten, vor Gerichten zu bringen und nicht einfach Anschuldigungen vorbringen, die weder Hand noch Fuß haben. Das Interessante an ihm ist, dass er selber ja genauso lange, wie es diese Republik gibt, im Ausland unter Demokratien gelebt hat und genau weiß, wie die funktionieren. Diese neue Konstellation wird einfach übersehen. Man vergleicht ihn immer mit dem Vater. Ja, was kann er dafür, dass sein Vater so war? Und für seine Zeit war vielleicht der Vater genau richtig. Aber jetzt haben wir eine andere Zeit. Und er ist auch das Kind dieser anderen Zeit. Und ich habe von den anderen leider bis jetzt noch nichts Vernünftiges in die Hand gekriegt.
Wie könnte, wie sollte es im Iran weitergehen, wenn die Herrschaft der Ayatollahs doch demnächst beseitigt würde? Wir haben uns darüber mit dem iranisch-schweizerischen Philosophen und Bildungswissenschaftler Farzin Banki unterhalten. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Banki.
Danke auch.